Und damit herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Herrengedecks, der Sendung für Fußballkultur mit Musik hier auf Radio Free FM. Ab heute jeden zweiten Sonntag um 19 Uhr im Wechsel mit dem allseits bekannten Sportplatz. Mein Name ist Andreas Kulig und noch heute Abend am Sonntag, dem 6. Juni 2010, macht sich die deutsche Fußballnationalmannschaft von Frankfurt aus auf den Weg nach Johannesburg in Südafrika, um schließlich ihr WM-Quartier in der Nähe von Pretoria zu beziehen. Am 13. Juni in Durban ist dann Australien der Auftaktgegner der deutschen Elf. Zur Vorbereitung auf diese 19. Weltmeisterschaft weilte das Team von Bundestrainer Joachim Löw zunächst im sizilianischen Schiaccia, ehe es am 21. Mai nach Girlan, einem Teilort der Gemeinde Epan in Südtirol, weiterging. WM-Vorbereitung, Südtirol, da klingeln bei manch einem sicherlich noch die Glocken. Ganz genau, auch die Vorbereitung auf die WM 1990 fand in Südtirol statt. Damals bezog die Mannschaft im Hotel Seeleiten am Kalterer Seequartier, nur 8 Kilometer von der diesjährigen Unterkunft entfernt. Und wie das Ganze 1990 schließlich geendet hat, ist bekannt. Deutschland besiegte Argentinien im Finale von Rom mit 1:0 und wurde zum dritten Mal Fußballweltmeister. Und mit diesem letzten deutschen Titelgewinn vor 20 Jahren wollen wir uns im Verlauf der Sendung etwas näher beschäftigen. Vor allem Teammanager Oliver Bierhoff war von den Bedingungen in Südtirol vollends überzeugt und bezeichnete diese bereits im Vorfeld als ideal. Und auch Franz Beckenbauer, der 1990 als Teamchef für die Nationalmannschaft verantwortlich war, meinte, schon alleine in der Wahl des DFB-Quartiers einen klaren Wettbewerbsvorteil ausmachen zu können. Wie die gelaufen sind, das war nur die Kalterer Luft, so der Kaiser wörtlich in Bezug auf seine WM-Elf von 1990. Ja, das Laufen. Eine oft beschriene sogenannte deutsche Tugend. Doch ehe wir uns ansehen, wer da dereinst wann, wo, wohin, wem hinterher oder vielleicht auch weggerannt ist, hören wir erstmal etwas Musik. Hier sind zwei sehr laufintensive Titel. Zuerst Julian Plenty, Only If You Run, und danach Snow Patrol, Run. Und ehe aber überhaupt ein deutscher Spieler 1990 über die WM-Rasen von Italien rennen durfte, stand die Qualifikation zur Endrunde an. In dieser tat sich die deutsche Mannschaft schwerer als erwartet. Im letzten Gruppenspiel gegen Wales brauchte das Team unbedingt einen Sieg, um sich als einer der besten Gruppenzweiten noch für die Endrunde zu qualifizieren. Im Kölner Müngersdorfer Stadion drehten Rudi Völler und Thomas Hässler einen frühen 0:1 Rückstand noch in ein 2:1. Deutschland zitterte sich hinter Holland zur WM. Im WM-Kader von Teamchef Franz Beckenbauer und Assistenztrainer Holger Osig standen mit Thomas Berthold und Rudi Völler vom AS Rom sowie mit Andreas Brehme, Jürgen Klinsmann und Lothar Matthäus, allesamt Inter Mailand, 5 sogenannte Italien-Legionäre. Im Sommer 1990 wechselten 2 weitere Spieler des WM-Kaders in die Serie A. Thomas Hässler schloss sich Juventus Turin an und Kalle Riedle verließ Werder Bremen in Richtung Lazio Rom. Außer den eben genannten durften in Italien auch noch 10 weitere Spieler ihre Lauffreude präsentieren. Nämlich Bodo Ilgner, Klaus Augenthaler, Jürgen Kohler, Hansi Pflügler, Stefan Reuter, Uwe Bein, Guido Buchwald, Pierre Libarski, Andreas Möller und Olaf Thon. Auch dabei, aber ohne Einsatz und daher auch jeglicher Chance beraubt, das läuferische Können zu demonstrieren, waren Raimund Aumann, Andreas Köpke, Paul Steiner, Günther Herrmann und Frank Mill. Nach Vorrundensiegen gegen Jugoslawien und die Vereinigten Arabischen Emirate 4:1 bzw. 5:1 sowie einem 1:1 Unentschieden gegen Kolumbien folgte das Achtelfinale gegen die Niederlande. Dass dieses Achtelfinale so überhaupt zustande kam, ist einem kuriosen Umstand zu verdanken. Damals nahmen noch 24 und nicht wie heute 32 Teams an der Endrunde teil, so dass neben den beiden Gruppenersten auch die 4 besten Gruppendritten für das Achtelfinale qualifiziert waren. Da es in den 6 Vorrundenbegegnungen der Gruppe F nur in einem einzigen Spiel einen Sieger gab, England schlug Ägypten mit 1:0, musste das Los über den jeweiligen Gegner der Punkt- und Torgleichen Holländer und Iren entscheiden. So traf Irland in der Runde der letzten 16 auf Rumänien und die Niederlande eben auf Deutschland. Von diesem denkwürdigen Spiel, das die Deutschen mit 2:1 gewannen blieben wohl zwei Dinge ganz besonders im Fangedächtnis haften. Zum einen das wohl beste Länderspiel von Jürgen Klinsmann und zum anderen die Spuckattacke von Frank Rijkaard auf Rudi Völler, von Lama auf Tante Käthe, nach welcher der argentinische Schiedsrichter Lustau sowohl Täter als auch Opfer rot zeigte. Aus diesem Anlass spielen wir nun Delphic mit Red Lights und Yesayer mit Matter Red. Hier ist die erste Ausgabe des Herrengedecks hier auf Radio 3FM an diesem Sonntagabend und stehen geblieben waren wir beim dramatischen Achtelfinale der WM 1990. Im anschließenden Viertelfinale schlug die deutsche Auswahl die Tschechoslowakei in einem schwachen Spiel mit 1:0. Im Halbfinale gegen England wurde es dann aber wieder so richtig spannend. 1:1 hatte es durch Tore von Brehme und Lineker nach 90 Minuten gestanden. Als in der Verlängerung keine weiteren Tore fielen, musste der Sieger im Elfmeterschießen ermittelt werden. Nachdem Bodo Ilgner den Strafstoß von Stuart Pearce pariert hatte, jagte Chris Waddle den entscheidenden Elfmeter über die Querlatte. Die Sicherheit der deutschen Schützen beim Elfmeter war auch im Finale gegen Argentinien wieder gefragt. Als Rudi Völler kurz vor Schluss im gegnerischen Strafraum zu Boden ging, entschied Schiedsrichter Codesal Mendes auf Strafstoß. Zu Unrecht, wie einige meinen. Rainer Moritz allerdings zeigt diesbezüglich Interpretationsspielraum auf. In seiner Geschichte »Die Pfeifen der Nation«, »Böse und gute WM-Schiedsrichter«, eine Hitliste aus deutscher Sicht, die im von Frank Goosen herausgegebenen Buch »Fritz Walter, Kaiser Franz und wir« zu finden ist, setzt er Codesal Mendes auf den ersten Platz der guten Pfeifen und schreibt, ich zitiere, »Nicht jeder fragwürdige Elfmeter ist hilfreich. Kluge Schiedsrichter, die sich beliebt machen wollen, wägen ab, wann und wo sie ein sehr verstecktes Foul erspähen und die Pfeife an den Mund setzen. Edgardo Codesal Mendes aus Mexiko machte alles richtig am 8. Juli 1990, als er im WM-Finale erkannte, dass mit der alternden argentinischen Truppe um Diego Maradona kein Blumentopf mehr zu gewinnen war. Eine Weile, genauer 84 Minuten lang, sah sich der elegante Mexikaner an, was die um ein Raubein reduzierten Gauchos zu bieten hatten. Dann schritt er zur Tat, auch mit Blick darauf, eine unschöne Verlängerung verhindern zu können. Rudi Völler drang in den Strafraum ein und stürzte im Zweikampf. Irgendwie. »Jetzt gibt's Elfmeter«, rief Reporter Sprenzel glücklich aus. Und da er wohl ahnte, dass Fortuna die Hand im Spiel hatte, ergänzte er, sich selbst aufmuntern, wirklich zu Recht. Seien wir ehrlich, hätte Edgardo Codesal Mendes nicht auf Elfmeter entschieden, wäre diese Szene heute vergessen. Andreas Brehme hätte nicht zum 1:0 verwandelt und wer weiß, ob Franz Beckenbauer jemals als in sich gekehrter Triumphator über den römischen Rasen hätte wandeln können. Keiner hanebüchenen Fehlentscheidung hat sich Codesal Mendes schuldig gemacht und auch der wenig später ausgesprochene zweite Feldverweis gegen die heißblütigen Argentinier ging in Ordnung. Vorwürfe erntete der Schiedsrichter kaum und seiner anschließenden Funktionärslaufbahn stand nichts im Wege. Zum rechten Zeitpunkt hatte er, aus zugegeben deutschem Blickwinkel, das Rechte getan. Die Kämpfer um Lothar Matthäus, Pierre Littbarski und Jürgen Kohler mussten sich ihres Sieges nicht schämen. Und so steht Edgardo Codesal Mendes hier auf der Spitzenposition. Und für Edgardo Codesal Mendes, den Mann an der Spitzenposition, sind hier zunächst die Sportfreunde Stiller mit Spitze und danach macht sich Reinhard Grebe zusammen mit seiner Kapelle der Versöhnung Gedanken darüber, ob er sich heute genauso fühlt wie der damalige Teamchef. Beckenbauer heißt dieser Titel. Die WM 1990 hatte allerdings nicht nur sportlich, sondern auch musikalisch einiges zu bieten. Erstmals gab es einen offiziellen WM-Song, Un'estate italiana, gesungen von Gianna Nannini und Edoardo Benato. Da wollte der DFB in nichts nachstehen und schickte Udo Jürgens gemeinsam mit der deutschen Fußballnationalmannschaft ins Studio. Jürgens war in dieser Beziehung kein unbeschriebenes Blatt mehr, denn er spielte bereits 1978 mit der Nationalelf die Scheibe Buenos Dias Argentina ein. Neben dem gleichnamigen Titellied finden sich darauf so fabelhafte Songs wie »Wer hat das Tor so klein gemacht?« oder »Wer hat schon solche Beine?« Und auch diesmal ließ sich Jürgens nicht lumpen und präsentierte Fußball-Deutschland eine Scheibe namens Sempre Roma, wiederum gespickt mit absoluten Krachern, wie zum Beispiel »Wir sind schon auf dem Brenner« oder »Trainer lügen nicht«. Mit Blick auf das gewonnene WM-Finale sagte Jürgens über den Titelsong Sempre Roma: »Und irgendwie fühle ich mich in dieser Stunde auch als Sieger. Unser Lied hat die Mannschaft zur WM und zum Sieg begleitet. Unser Lied hat bestimmt Glück gebracht. Ich fühle mich beinahe so, als hätte ich selbst ein Tor beigetragen.« Und wie sich das wohl angefühlt haben mag, kann jetzt jeder mal selbst testen. Hier ist der deutsche WM-Song 1990, Udo Jürgens und die deutsche Fußballnationalmannschaft Sempre Roma.
Herrlich, dieser Song. Und ich möchte mir noch gerne eine Expertenmeinung zur WM einholen. Telefonisch bin ich jetzt verbunden mit dem WM-Spezialisten Andreas Seeburger vom Lehrstuhl für angewandtes Fußballwissen an der Universität Dax-Landen. Ich möchte ihn über seine Meinung zur WM 1990 befragen und außerdem wissen, was er der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der bevorstehenden WM zutraut. Ja, Herr Seeburger, zunächst mal herzlich willkommen hier beim Herrengedeck.
Hallo, Herr Kulig.
Beginnen wir mal mit dem Aktuellen. Welche Chancen räumen Sie denn der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der WM ein? Immerhin ist es ja die jüngste deutsche WM-Mannschaft seit der ersten Teilnahme im Jahr 1934. Und wie schwer wiegt dabei der Ausfall von Michael Ballack?
Die WM-Saison hat mit den Querelen um die Vertragsverlängerung von Jogi Löw und Oliver Bierhoff schon nicht gerade reibungslos angefangen. Die WM in Südafrika steht wahrlich nicht unter einem guten Stern. Die 3-4 Verletzungen und vor allem der Ausfall von Kapitän Ballack muss von der Mannschaft verkraftet werden. Wobei ich denke, dass Sami Khedira Ballack fußballerisch ersetzen kann. Als Leader wird Ballack aber fehlen. Trotzdem glaube ich, dass die Deutschen gerade deshalb mannschaftlich geschlossen sich präsentieren werden und das Halbfinale erreichen werden.
Interessante Perspektive. Wie beurteilen Sie denn die Entscheidung Jogi Löws? Wer hätte unbedingt noch mitgemusst? Wer wäre besser zu Hause geblieben?
Ja, zunächst mal bin ich froh, dass Jogi Löw die beiden Bayern-Aufsteiger Badstuber und Müller nicht nur nominiert hat, sondern auch spielen lässt. Miro Klose hat seine Nominierung im Bundesliga-Alltag nicht gerechtfertigt. Für ihn hätte der Bundestrainer Kevin Kurani mitnehmen sollen. Außerdem hätte ich in der Abwehr noch einen Mann wie Mats Hummels von Borussia Dortmund mitgenommen.
Mhm. Nun sagen ja viele, die Mannschaft wäre von ihren Charakteren her viel zu glatt. Man hat den Eindruck, dass bis auf Tim Wiese ausschließlich die Schwiegersöhne der Nation nominiert wurden. Wilde Spieler mit Ecken und Kanten, zum Beispiel so jemand wie Thorsten Frings, die sucht man wohl vergeblich. Fehlt da nach dem Ausfall von Ballack nicht doch ein echter Führungsspieler oder, wie Jürgen Klinsmann sagen würde, ein Leader?
Ja, deutsche Spieler mit Ecken und Kanten, die gibt es in der Bundesliga kaum noch. Mike Franz fällt mir ein, aber sonst.
Wäre der eine Alternative gewesen?
Für mich schon, aber er wäre natürlich kaum vermittelbar gewesen. Ach, der deutschen Fußballöffentlichkeit. Wobei auch Ballack ist ja ein ziemlich glatter Spieler. Stellen Sie sich einmal vor, ein Jungspund wie Podolski hätte früher einem Paul Breitner im Spiel eine Ohrfeige gegeben. Unhaltbar. Er hätte nie mehr gespielt.
Zu Recht, völlig zu Recht.
Ich denke, dass die Führung auf mehrere Schultern verteilt wird. Und bei der WM werden das Schweinsteiger und Lahm machen, die werden die übernehmen. Mhm. Die haben ja beide jeweils 60, 70 Länderspiele.
Dann lassen wir uns mal überraschen. Es gibt eine interessante Statistik, die sagt, dass bisher in jedem deutschen Weltmeisterkader Spieler des 1. FC Köln standen. 54 waren das Paul Mebus und Hans Schäfer, 74 Kullmann, Flohe und Overath und 1990 waren es sogar vier Akteure mit Ilgner, Hessler, Libarski und Steiner. Ist schon alleine aufgrund dieser Statistik eine Nominierung von Lukas Podolski unerlässlich?
Oh, Herr Kollege, zum Glück kennt Jogi Löw diese Statistik nicht, sonst hätte er wahrscheinlich Sebastian Freis und Daniel Brosinski nominiert,
um ja,
die
gerne
Chancen auf den Zielgewinn zu erhöhen.
Anstatt Gomez und Klose? Durchaus
ja,
denkbar.
Ja, wobei Sebastian Freis hat ja immerhin das ein oder andere Tor beim 1. FC Köln gemacht.
Also wer
er hätte auch gleich Carsten Kuhlmann mitnehmen können. Das ist der Sohn des 74er Weltmeisters. Mhm. Er spielt zwar nur noch in der U23 des 1. FC Kölns, springt aber immer noch als Stand-by-Profi ein, wenn in der Bundesliga-Mannschaft Not am Mann herrscht.
Andere interessante Alternative neben Kuhlmann fällt mir gerade ein. Dürfen wir noch mit einer Nominierung von David Odonko rechnen?
Ich glaube, der ist einfach zu schnell.
Ja, okay. Ja, was ist denn nun Ihre Meinung zur WM 1990 und welche Erinnerungen daran haben Sie selbst?
Also Sie haben ja schon einige Erinnerungen, die sofort einem kommen, in der Sendung schon gesagt. Mir fällt zunächst mal das ziemlich hässliche deutsche Trikot ein und aber auch im ersten Spiel der unwiderstehlich dynamische Lothar Matthäus, wo er das zweite Tor macht, oder sein zweites Tor, wo er in der eigenen Hälfte startet und aus 25 Meter trifft. Aber auch noch schöner, ich habe es mir nochmal angeschaut, war das 1:0, das er mit seinem vermeintlich schwachen linken Fuß schießt. Und ja, das hat er bei Inter Mailand unter seinem Trainer Giovanni Trapattoni gelernt, der immer gesagt hat, Spiel ist wache Fuß, Spiel ist wache Fuß.
Ja, das heißt auch aus Ihrer Sicht der deutsche Titelgewinn verdient?
Absolut, die Deutschen hatten eine wirklich starke Mannschaft. Vor allem, denke ich, die Italien-Legionäre waren ja in ihrer Heim-WM Garant für den Erfolg der Nationalmannschaft. Sie haben sich souverän in der Gruppe durchgesetzt. In den K.O.-Spielen war ein bisschen Glück dabei und im Finale, denke ich, waren sie haushoch überlegen. Alles in allem denke ich, dass der WM-Sieg für Deutschland absolut verdient war.
Abschlussfrage, wie stehen Sie denn eigentlich zu singenden Nationalmannschaften?
Naja, sagen wir es mal so, sie spielen halt besser Fußball. Singen sollen vielleicht andere.
Haben Sie da einen Vorschlag?
Also bei der WM 90 haben zum Beispiel die Toten Hosen den alten italienischen Klassiker Azzurro von Adriano Celentano aufgenommen. Sie haben damals für die Taz aus Italien berichtet und haben da ein ganz schönes Video gedreht, wo sie die deutschen Fans so ein bisschen auf die Schippe genommen haben. Da sind sie immer schön über den Brenner, über die Grenze.
Auch die waren also schon auf dem Brenner?
Die waren schon auf dem Brenner und haben dann gemerkt, beim Hin- und Herfahren beim Videodreh hatten sie immer noch schön viele illegale Drogen an Bord und waren dann froh, dass das keinem Polizisten dort aufgefallen ist.
Das wäre natürlich auch noch Lukas Podolski mit illegalen Drogen. Naja.
Vielleicht würde es ja helfen.
Herr Seeburger, ich danke Ihnen für dieses sehr aufschlussreiche Gespräch und ich würde vorschlagen, dann spielen wir doch die Toten Hosen mit Azzurro.
Sehr schön. Vielen Dank, Herr Kulig.
Ich danke.
Und viele Grüße nach Ulm.
Richtig aus. Auch herzlichen wieder. Dank nach Dachslanden. Ja, und zum Abschluss der ersten Sendung Herrengedeck Fußballkultur mit Musik möchte ich mir einen Song der schottischen Band Delamitri borgen. 1998 schrieb Delamitri den offiziellen WM-Song für das schottische Team. Der Titel enthält eine klare Botschaft und genau diese möchte das Herrengedeck unserem Team mit auf den Weg geben.
Jetzt hätte ich aber gerade noch an unseren Moderator vom Herrengedeck, den Andreas Kulig, eine Frage. Du hast gerade einen Studiogast gefragt, wie weit kommt denn die deutsche Nationalmannschaft bei dieser WM? Was ist dein Tipp als quasi auch Fachmann?
Mein Tipp ist das Halbfinale.
Und wer wird Weltmeister?
Brasilien.
Spanien?
Vize-Weltmeister.
Alles klar.
Okay. Und jetzt, wie gesagt, Delamitri und der Song, den wir mit auf den Weg geben, heißt Don't Come Home Too Soon.